Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Bauen ist etwas Hochsinnvolles. Ja, ein Mensch ist total stolz, wenn er sagt, ich habe hier die Innenstadt oder ich habe die Brücke oder den Teil hier mitgebaut. Ne, und wir können eigentlich viel selbstbewusster sein. Also Klimaschutz, Umweltschutz machen wir im Tiefbau doch schon jetzt seit Jahrzehnten.
Heute haben Martin und ich Markus Becker, den Geschäftsführer und Gründer von Local Expert 24, zu Gast. Markus ist Inhaber eines traditionsreichen Ingenieurbüros und gleichzeitig Gründer eines Startups. Er ist Dozent, Autor des Buches »Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel«, wie Infrastrukturprojekte wirklich funktionieren, dass es auch als Hörbuch gibt, und Betreiber der Infrastrukturakademie. Man könnte sagen, Bauen ist bei ihm Programm, und so hat er sich selbst viele Projekte und viele Projektbaustellen geschaffen, die er mit Leidenschaft vorantreibt. Herzlich willkommen, Markus. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Martin. Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ich habe schon viele spannende Folgen von euch gehört und freue mich auf die heutige.
Ja, auch von mir, Markus. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Martin, wir steigen rein. Ich mache einfach mal unsere Fragen auf. Markus, es drängt sich natürlich die Frage sofort auf. Du bist Inhaber eines Ingenieurbüros, ich glaube in zweiter Generation. Also das scheint, wie bei Martin, auch genetisch vererbbar zu sein, die Leidenschaft fürs Bauen. Und gleichzeitig, und das ist natürlich irgendwie auch neu, Gründer eines Startups. Wie passt das denn zusammen, diese Tradition und dann doch irgendwie dieses neudeutsche Startup-Denken und Machen und Tun? Nimm uns und unsere Hörer doch da einfach mal mit ins Boot.
Ja, ich bin Tiefbauingenieur und bin im kommunalen Infrastrukturausbau tätig, bin also so ein klassischer Planer von Straßen, Kanälen, Innenstädten, Bahnhofsvorplätzen und bin in diese Projekte, in dieses Büro hineingeboren und habe das dann 1995 übernommen und habe so circa 50 Mitarbeiter und unsere Kunden sind halt so Städte zwischen Köln und Mainz, die zwischen 20 und 100.000 oder 1 Million Einwohner haben. Und ich habe dann irgendwann gelernt, nachdem ich von der Schule kam, dass es noch sehr viele andere Dinge gibt, die notwendig sind, um erfolgreich Infrastrukturprojekte zu machen. Sehr viele menschliche Dinge. 40 kleine Baustellengeschichten erzähle ich in meinem Buch »Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel«, das ich mit Professor Queller aus Dortmund geschrieben habe. Und parallel bin ich natürlich auch in der Digitalisierung groß geworden und habe 1992 an der RWTH Aachen Excel eingeführt und mich in diese GIS-Welt eingelebt. Und konnte mich damals sehr früh mit diesen digitalen Prozessen auch im Büro beschäftigen. Und die entscheidende Schnittstelle ist da der Mensch. Ich muss den Menschen im Tagesgeschäft einen echten Vorteil bringen. Und so habe ich das dann immer weiter analysiert, bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, dass vielleicht eine Plattform fehlt, die dieses persönliche, lokale Wissen speichert. Und so bin ich dann in die Welt der Startups hineingekommen und habe da natürlich auch wieder unheimlich viel gelernt, den Kundenblick, den gucken, wo ist der größte Schmerzpunkt im Prozess oder dieses Teilen von Daten. Und dann habe ich gemerkt, dass diese zwei Welten sehr gut zusammenpassen. Und das macht mir sehr viel Freude und das jetzt schon seit über 5 Jahren.
Markus, mit einem Startup. Markus, vielleicht für diejenigen, die noch nichts von deinem Startup, von der Plattform gehört haben, kannst du in 3-4 Sätzen erläutern, worum es da geht, was ihr da macht, damit wir alle auf einen Nenner hier bringen?
Ja, Local Expert ist eine für alle offene Plattform. Ich möchte natürlich vor allen Dingen Tiefbauakteure ansprechen, die, und auf dieser Plattform ist eine Art soziales Netzwerk, muss man mindestens ein Bild von sich und seine E-Mail-Nummer angeben und kann dann mit sogenannten Baupunkten Informationen von unterirdischer Infrastruktur ablegen. Also wenn ich eine besondere Information habe, hier ist ein Grundwasserstand sehr hoch oder ich habe an dieser Stelle ein Baugrundgutachten gemacht oder an dieser Stelle geplant oder gebaut oder ich habe ein paar Fotos von einer komplizierten Kreuzung oder einer verdämmten Altleitungen, dann kann man das teilen. Ja, und es gibt ja bei jeder Baustelle, wir haben ja oft die Projektdenke, dass wir also ein Projekt entwickeln, planen, umsetzen, auch dokumentieren, aber oft nur für den einen Netzeigentümer, also zum Beispiel nur fürs Wasserwerk. In diesen Informationen, in diesen Bildern der offenen Baugrube stecken aber auch sehr viele Informationen für die anderen Netzeigentümer drin. Und dieses Teilen möchte ich eigentlich sehr offen auf dieser Plattform pflegen. Und das ist diese Grundidee. Also wir teilen auf dieser Plattform wertvolle Informationen und Metadaten.
Vielleicht für diejenigen, die im Tiefbau nicht immer so unterwegs sind und die Alltagsprobleme eines Tiefbauers kennen, muss man vielleicht auch erläutern, dieses Thema Leitungsschäden, das Wissen über das, was einen da im Boden erwartet, ist wirklich ein zentrales Thema bei der Feld-, Wald- und Wiesentiefbaubaustelle. Da müssen wir nicht nach Stuttgart zu irgendwelchen Bahnhöfen gucken, sondern gucken wir einfach nach dem Hausanschluss, nach dem Kanal. Das ist eigentlich auch volkswirtschaftlich gesehen eine Tragödie, was wir da machen, an wenig Wissen, was wir konservieren über offene Baugruben. Wenn ich sehe, jeder Häuslebauer, der bei sich eine Trockenbauwand einzieht oder den Boden aufhat, der macht sich Fotos ohne Ende, legt die sich auf der Festplatte ab oder druckt sie sich aus, damit er, wenn er später mal einen Nagel in die Wand schlagen will, nicht das eigene Kabel erwischt. Und im Prinzip diesen total einfachen Gedankengang des privaten Häuslebauers, den kriegen wir aktuell flächendeckend, was unsere volkswirtschaftliche Infrastruktur angeht, ja nicht hin. Genau. Und wenn man sieht, wie viel auch Tausende Euro bei den Baufirmen verloren gehen, weil Kabelschäden repariert werden müssen, wie viel Bauzeit verloren geht und aber auch wie viel volkswirtschaftliches Anlagegut nicht geschützt ist dadurch, ist das eigentlich ein Punkt, wo man sagen muss, das ist ein alltägliches Problem. Und da vielleicht, was Christian eben gefragt hat, du bist ja jetzt sozusagen das erste Startup, was bei uns ist, was keine Disruption von außen versucht oder eines der ersten, sondern eine Idee von innerhalb der Bauwirtschaft. Und Christian, wir haben ja drüber gesprochen, glaube ich, auch ein sehr guter Weg, oder?
Also ich finde das ganz bezeichnend, weil wir immer natürlich ganz oft den Fokus haben, da kommen jetzt andere aus anderen Branchen und erklären uns hier in der Baubranche, wie es funktioniert. Das ist ja auch nicht verkehrt und ist sicherlich auch ein Weg, der bereichert. Man muss ja auch aus seinem eigenen Tunnel mal raus und das ist sicherlich wichtig. Aber genauso wichtig, und ich glaube, das ist wirklich teilweise unter dem Radar, ist dieses ganze Know-how, das in der Branche ist und das eben manchmal eben leider auch nur lokal versauert, kann man fast sagen. Ja, in einem Mikrokosmos irgendwo Nutzen bringt, aber darüber hinaus nicht. Und ich glaube, wir leben alle davon und das nehme ich auch so mit aus dieser Kernidee, dass wir dieses Wissen eben teilen und verfügbar machen. Und das Interessante ist ja eigentlich auch insgesamt hier in dem Podcast und hier auch die Grundidee wieder, es funktioniert nur, wenn wir den menschlichen Faktor knacken. Und das geht am Ende über Nutzen und Akzeptanz dessen, was da gemacht wird. Und ich glaube, das kann man von innen heraus manchmal viel leichter bewerkstelligen als immer nur von außen, weil die Leute einfach diese Probleme kennen. Also die Themen, die hier gerade angesprochen wurden, Leitungsschäden, ich kenne das hier aus Hamburg auch von Baustellen, wo dann auch meinetwegen der Baggerfahrer sagt, ja, ich wusste schon, ich hatte auch die Pläne, aber ich habe halt trotzdem einfach mal geguckt, ob es geht. Ja, also, und dann waren die 100.000 Euro wieder versenkt. Also das Wissen alleine ist wichtig und dann müssen wir aber mit diesem Wissen auch wieder den Menschen packen. Also beides gehört zusammen und beides sind wirklich gleichermaßen große Herausforderungen. Aber die Basis sind, Markus hat das auch schon angedeutet, natürlich auch die Daten, die verfügbar sind, die entstehen, die verfügbar sind und die eben auch dahin gelangen müssen, wo sie dann sinnvoll verwendet werden können. Und das ist nicht immer nur bei dem, der die Daten erhoben hat.
Ja, ich kann das also nur unterstreichen. Digitalisierung fängt ja immer mit Daten an und man kann einfach sich, man hat Angst davor, man hat Angst, man muss aus der Komfortzone sich verändern. Man kann aber einfach damit anfangen, indem man mal sagt, was für wertvolle Daten habe ich denn? Ja, und das war bei mir immer direkt die Baustellenfotos. Ja, und die erste Generation, mein Vater, der hatte in den 68er Jahren das Unternehmen gegründet und hat einfach in jeder Akte damals noch Schwarz-Weiß-Fotos gemacht. Und wir haben nachher noch Gerichtsfälle damit geklärt, weil wir diese Fotos hatten. Und deswegen war für mich dieses Verwalten der Fotos einfach eine sehr starke Informationseinheit. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, als ich dann auch von den Startups gelernt habe, das fängt alles immer mit Sichtbarkeit an. Ja, und wenn in diese Sichtbarkeit der Daten, die führt zu neuen, zu verstehen und zu neuen Zusammenhängen. Warum macht zum Beispiel jede Bauunternehmung oder jeder Bodengutachter die Projekte, die er hat, nur auf seiner Homepage sichtbar als Referenzen? Warum gibt es keine Karte, habe ich mich gefragt, wo man sagt, hier hat der Baugrundgutachter schon mal gebohrt. Oder hier hat der Kampfmitteluntersucher schon mal gebohrt. Wir wissen doch alle, dass der dann auch, wenn ich da auch an diese Stelle etwas machen muss, dass der dann wahrscheinlich die meisten Vorkenntnisse hat und mit Sicherheit das wirtschaftlichste Angebot gibt. Ja, das sind oft gar nicht so große Ideen, sondern das ist einfach mal so ein Grundmuster. Ach, was für wertvolle Daten haben wir denn? Und wie können wir die denn einfach teilen? Und alleine an diesem Teilen kommst du ja schon wieder an diese Thematik, ja, wer sieht das denn, traue ich denen denn, dann kommst du ja schon wieder an einen riesen Hebel für erfolgreiche Projekte. Du brauchst vertrauensvolle Vertragsbeziehungen. Ja, Misstrauen und mach keine Geschäfte mit einem, den du nicht traust. Das ist eine ganz einfache Grundregel. In einem eurer letzten Podcasts, ich glaube, das war der Professor Leupertz, der gesagt hat, dieses konfrontative Vertragsmanagement, ja, das ist doch schrecklich. Ja, und wir kommen aus diesen kleinen Baustellen, aus diesen 300.000 oder mal für 100.000 Euro ein Wasserleitungsprojekt oder mal für 1,5 Millionen ein kleines Neubaugebiet oder eine Innenstadt. Und wenn wir BIM nicht an diesen Dingen oder Digitalisierung nicht an diesen Dingen beweisen und den Mehrwert erstellen, dann wird es auch an Großen nicht klappen. Ja, und deswegen habe ich versucht, Bauen, aus dem, was ich gelernt habe, was gehört zu einem erfolgreichen Bauen, habe ich versucht, das mit diesen Ideen aus der Digitalisierung zu verbinden. Und ich kann da eigentlich jedem nur Mut machen, sich über die eigenen Daten zu informieren, nach Portalen zu suchen, wo man die teilen kann. Und dann entstehen Gespräche. Und das Gespräch ist die Grundlage für jedes Geschäft.
Also da würde ich auch vielleicht gerade direkt bei dem Punkt, wenn wir es im Kleinen nicht schaffen, klappt es im Großen nicht. Ich hatte neulich in einem Beratungsgespräch mit einem Unternehmen genau den Punkt vertreten, dass ich gesagt habe, wenn ihr BIM-Anwendungsfälle, bleiben wir mal beim Thema BIM, einführen wollt, dann versucht es bei den Projekten, die ihr baulich, organisatorisch sonst im Griff habt. Ja? Versucht es bei denen, wo ihr ansonsten die Schäfchen im Trocknen habt. So, und dann bin ich auf komplett neue Gesichter gestoßen, die haben gesagt, also sie hätten es eigentlich so gedacht, wir müssen das beim größten Projekt ausprobieren, weil da haben wir die meisten Anwendungsfälle, da können wir es am besten auf der Webseite vermarkten. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Fehler, dass auch viele große Bauunternehmen und Baukonzerne BIM an den Leuchtturmprojekten ausprobiert haben oder ausprobieren. Dann läuft das Projekt aufgrund der Komplexität vielleicht auch nicht so, wie es laufen soll. Und dann wird ganz schnell der schwarze Peter der neuen Technologie zugeschoben und dann hat man das Kind verbrannt. Also da ist auch immer meine absolute Empfehlung, neue Sachen da ausprobieren, wo ich die Standardsachen total im Griff habe. Und dann kann ich zeigen, was das Neue wirklich kann und nicht mich da eh schon auf wackeligen Beinen begeben und dann am besten noch mit einem Arm drei Bälle jonglieren. Also glaube ich eher da zu sagen, wir bleiben bei den kleinen Sachen, gucken da mal, wenn es da läuft, skalieren wir es hoch.
Ja. Und ich glaube, da brauchen wir, Markus, das ist ja auch dein Thema, da brauchen wir einfach die Praktiker, die das ausprobieren. Wir brauchen hier und da auch die große Idee und das Verrücktsein. Aber ich bin da auch deiner Meinung. Ich meine, jeder, der sich einen Sportwagen kauft, fährt auch nicht auf der ersten Probefahrt erstmal mit 300 um die Kurve, um zu gucken, ob das funktioniert. Da würde jeder sagen, das ist Schwachsinn. Ich muss das Auto erstmal kennenlernen und gucken und teste mich an die Grenzen ran. Bei dem, was du gerade gesagt hast, Martin, bei den Projekten, da versuchen wir genau das. Ja, wir versuchen erstmal den schwierigsten Fall damit zu lösen. Und wenn das nicht klappt, dann taucht es nichts. Und wir müssen einfach lernen, glaube ich, wirklich die kleinen Dinge richtig hinzukriegen, da schnell dazuzulernen, das ist ein menschliches Thema, Wissen zu teilen und weiterzugeben, aus diesen Fehlern zu lernen und dann die Größe da reinzubringen. Ja, wenn es im Kleinen funktioniert, kann man auch drei Nullen dranhängen, dann funktioniert es im Großen auch. Aber
so ist es. Ne,
das ist in der Technik so, das ist in der Betriebswirtschaft genauso.
Ich habe also viele kleine Kunden, dann sage ich, ich würde gerne auch hier an diesem laufenden Projekt eine BIM-Rollenverteilung nehmen, über Leistungsniveaus sprechen, ja, und dann sagen die, nein, da haben wir keine Zeit für. Aber jetzt reden wir zuerst mal, wie legen wir die Dateien ab, wer speichert was, wie, ja, also jeder verlangt mittlerweile ja so ein Projektinformationsmanagement. Ja, und die Dateien werden an den gelegt, aber BIM darf man nicht nennen. Und wenn man denen dann sagt, dann ist oft das Schöne, dass dann so ein Chef von so einem großen Projekt dann sagt, so möchte, wir haben jetzt Teams eingeführt und machen das mit den und den Sachen. Und dann habe ich gefragt, sind Sie denn jetzt der BIM-Manager? Ja, prüfen Sie denn jetzt auch, ob die Dateinamen alle richtig sind und so weiter? Nee, das muss doch klappen. Ja, und jeder weiß ja, dass alles eben nicht klappt, wenn man nicht einfache Spielregeln vereinbart hat. Ne? Und meine Botschaft ist eigentlich, ja, das Positive in der Digitalisierung zu sehen und ganz früh auf Mehrwerte zu zielen, nicht zu theoretisch. Ja, wir haben auf unserer Plattform ausgerechnet und auch bei unseren, dass wir im Durchschnitt bei diesen kleinen und mittelgroßen Projekten zwischen 0,5 und 1,5% der Bausumme sind Suchgräben. Ja, das sind direkt Zahlen bei Millionenprojekten, wo wir etwas suchen, wo wir etwas nachschachten müssen, weil wir nicht damit gerechnet haben. Ja, und ich habe gesagt, ich habe kein Problem damit, die Wahrheit vor der Baggerschaufel anzutreffen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir das dann auch unserer Nachwelt so hinterlassen und diese Information dann nicht teilen und weitergeben. Und wir geben zum Beispiel jetzt, wir geben so S-Bild-Modelle von Leitungskreuzungen heraus. Ja, dass wir einfach sagen, an dieser Stelle haben wir jetzt diese ganze komplexe Situation, wo die Leitung drüber und drunter geht. Da geht die Fernwärmeleitung hin und da der Gas und da liegt das Paket. Das haben wir jetzt mal vorher geplant, haben dann den Boden aufgemacht, gemerkt, wir mussten alles switchen die Schächte, weil wir irgendwelche alten Betonfundamente gefunden haben oder sonst was. Aber der Nachwelt hinterlassen wir etwas anderes, etwas Hochwertigeres. Ja, und das verstehen auch die Leute. In Deutschland ist es ja so, dass man in kleinen Gemeinden 10, aber in großen Städten ja 30 oder 50 Netzeigentümer haben. Ja, das ist nicht nur das Abwasserwerk oder das Wasserwerk, sondern da gibt es ja Fernwärme, Glasfaser, Breitband, Elektrotankstellen und jeder dieser Netzeigentümer dokumentiert maximal seine Leitung. Und dann bekommt der Tiefbauer dann da 30 Plänchen in den unterschiedlichsten Qualitäten. Und man sieht das ja oft, eine Baustelle fängt ja damit an, dass das alles auf die Straße dann mit verschiedenen Farben gespritzt wird. Und der Baggerfahrer, der soll dann mit einem 60er Löffel möglichst zart dazwischen irgendwie was machen, ja. Und ich war immer schon überzeugt, was hat der Baggerfahrer lieber? 10 unterschiedlich genaue CAD-Plänchen oder ein Bild? Und es ist so einfach, dem ein Bild zu geben, wenn der Letzte eins hinterlässt, ja.
Das Entscheidende ist, ich meine, wir sehen ja hier, wir brauchen eine verbesserte Lernkultur, eine Bereitschaft eben auch zur Zusammenarbeit und zum Teilen von Wissen. Und das Thema, das uns ja alle umtreibt, ist ja die Frage, du hast es eben gesagt, wie hinterlassen wir eigentlich eine bessere Welt? Ja, das kann man jetzt in vielen Dimensionen betrachten. Ich habe im letzten Jahr mit einem Startup in Berlin gesprochen, die haben für die kommunalen Betriebe zum Beispiel Daten erfasst für die Instandhaltung des Sielnetzes. Ja, also so ein klassisches Thema. Und da stellte sich dann raus, dass jeder kommunale Betrieb im Grunde genommen seine technischen Infrastrukturen eigenständig überwacht. Das heißt, also die Leute mit dem Siel, die fahren rum, die Straße wird überwacht, die Post guckt ihre Briefkästen an, der nächste guckt seine Straßenlaternen an. Also wenn man sich mal den Verkehr anschaut und die Emissionen und die Beschäftigung, die damit passiert, wo eigentlich identische Strecken von x Leuten abgefahren werden und nichts anderes schilderst du ja gerade. Wir gehen in den Boden, da ist der Aufwand noch viel höher. Und jeder erfindet im Grunde das Rad neu, bezahlt die Erfindung des Rades neu und gibt eigentlich die Erkenntnisse darüber nicht weiter. Ja? Ja. Und das ist im Grunde genau das, was wir hinkriegen müssen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein typisches Beispiel, du hast jetzt schon einige Aspekte genannt, mal so ein typisches Beispiel schildern, dass sich vielleicht auch die, die da skeptisch sind oder die aus einer anderen Blickrichtung drauf gucken, mal vorstellen können, wie so ein Projekt abläuft, wie so ein typischer kommunaler Anwendungsfall ist.
Ja, also zum Beispiel hat uns in Remagen ein Abwasserverband beauftragt, in einer Straße einen Kanal zu sanieren mit einer offenen Maßnahme, mit offenen Kopflöchern. Und dann macht man natürlich vorher die Abfrage und fragt, ja, habt ihr ein Baugrundgutachten, habt ihr Kampfmitteluntersuchungen gemacht? Und jetzt weiß jeder, dass in Remagen an der Brücke viel geballert worden ist. Und deswegen sollten wir das da schon machen. Da haben wir auch schon einiges gefunden. Und dann haben wir mit einem Dienstleister aus der Region das angefragt. Und dann sagte der Dienstleister zu uns, ja, das ist ja ganz toll, dass ihr in der Straße das jetzt macht. Ich habe aber für den Versorgungsträger und im Gasbereich und für den im Wasserbereich habe ich vor 2 Jahren und für den anderen vor 4 Jahren schon gesagt, bis so und so viel Meter ist Kampfmittelfreiheit. Aber ihr kriegt es nicht hin, das zu organisieren, dass diese Information mal geteilt hat. Wenn ihr jetzt einen anderen Kollegen gefragt hättet, der hätte euch wieder eine Rechnung geschickt, hätte das wieder untersucht, ja. Und das ist einfach so ein Klassiker. Oder zum Beispiel auch, man hat verschiedene, ein anderer Fall ist, wir haben die Leitungsauskunft erfragt und wir hatten auch einen engen Bauzeitenplan und hatten dann auch von der Politik Druck bekommen, hier, das ist in einem Innenstadtbereich, da muss alles klappen. Das sind Einzelhändler, Gewerbesteuerzahler und so weiter. Und dann haben wir das auch sehr sportlich angegangen und waren auch überzeugt, dass wir eine Firma hatten, die das auch leistet. Und dann fangen wir an und treffen mitten in der Baugrube eine Tiefgarage. Er sagt, wieso ist denn hier eine Tiefgarage? Und dann hatte die Stadt vor in den 50er Jahren einem privaten Eigentümer gestattet, 3 Meter seine in die Tiefgarage reinzubauen. Also mit der Folge, die ganzen Planungen, die ganzen Leitungstrassungen waren weg und dieses Wissen war wieder verloren gegangen. Oder wir treffen auf einmal eine Pressgrube hier, wo ein Rohrvortrieb stattgefunden hat und die ist einfach mit Beton, hat man die volllaufen lassen. Ja, so und diese Zusatzinformationen, ich habe kein Problem oder verlorene Schalung oder sowas, die dann im Bau bleibt. Und auf einmal, und das ist, ich habe kein Problem, das zu finden. Aber wir müssen dann, wenn wir die Informationen haben, anders damit umgehen. Ja, das ist so. Das sind, und davon, ja, davon schreibe ich auch viel in meinem Buch. Davon habe ich wirklich tausende von Geschichten und die kann man auch auf dem Portal auch sehen, ne? Also das, da gibt es immer wieder, meistens steckt hinter so einer Geschichte, hinter so einem Baupunkt auf dieser Plattform immer so eine Geschichte.
Also was mir auch noch wichtig ist, unabhängig vom Projektgeschehen bei uns im Bau, wir haben ein großes Thema, das sprechen alle immer an, das ist Fachkräftemangel und es wird in Zukunft einen großen Generationenumbruch geben. Der fängt gerade an, ist im Zuge und viele, viele sehr, sehr gute Experten, auch lokale Experten, wenn man sie nennen will, gehen demnächst in den wohlverdienten Ruhestand. Ja. Und egal, auf welche Weise man das jetzt macht, ob man das über so eine Plattform macht, wie jetzt bei dir, Markus, oder über interne Geschichten, das Thema Wissensmanagement, so kann man es jetzt akademisch nennen, oder einfach zu gucken, wie kriege ich das, was in den Köpfen meiner sehr guten Leute steckt, rüber transferiert in mein Unternehmen, in meine Behörde, ja, in mein volkswirtschaftliches Wissen auch. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz, dass sich alle Unternehmen mal und das vielleicht auch eine Botschaft Gedanken machen, wie kriege ich es hin, den Mitarbeiter nicht nur mit einem Blumenstrauß und vielleicht einem Grillfress zu verabschieden, sondern mit dem Koffer des Wissens, den Koffer bitte auch noch zumindest eine Kopie davon im Unternehmen stehen zu lassen. Also da muss man gucken, dass man als Unternehmen oder als Behörde sagt, ja, der ist halt jetzt weg, ist viel Wissen gegangen und das jetzt einfach so hinzunehmen, sondern da muss man Maßnahmen ergreifen, dagegen zu steuern.
Was ich so spannend finde, ich bin ja selber auch im beratenden Bereich in anderen Branchen unterwegs und die Baubranche ist ja wirklich eine Branche, die sehr in der Regel über den Ertragsdruck klagt und sagt, das ist nicht so einfach mit Bauen Geld zu verdienen, aber es ist relativ einfach im Bauen Geld zu verlieren. Also das ist so eine Erkenntnis der Branche, aber die Ansatzpunkte, wo man Gegenmittel hat und Maßnahmen hat, wenn ich jetzt höre, ich finde eine Tiefgarage in einer Baustelle, die ich nicht dort erwarte, dann sagt der Kaufmann ja, das kann ja jetzt eigentlich für alle Beteiligten nicht preiswerter geworden sein durch diese Erkenntnis. Also die Tiefgarage ist kein Mehrwert in dem Bauprojekt. Und wenn ich also so mit so leicht eigentlich sage, indem ich dieses Wissen jetzt akkumuliere und verfügbar mache, und das können wir ja heute digital viel mehr. Du hast vorhin geschildert, wie dein Vater noch Schwarz-Weiß-Bilder eingeklebt hat, sozusagen die Anfänge dieser Datenerhebung. Heute greifen wir digital darauf zu. Wir müssen nicht mal mehr irgendwo einen Ordner suchen, der irgendwo steht, den wir finden müssen im Keller oder im Archiv, sondern wir finden es alles an unserem Rechner oder sogar Smartphone irgendwo zugreifbar. Und die Frage ist ja wirklich, wo liegt diese Hürde vom Wissen und Wollen und Jammern im Grunde ins Tun und Machen zu kommen und besser machen zu kommen? Ja, wie gelingt es offensichtlich ja bei dir und in dem Projekten, die du machst, diesen Sprung zu schaffen, diesen Sprung nach vorne, die Erkenntnis auch umzusetzen?
Ja, also mein Ansatz ist Wertschätzung und Freude. Ja, also ich erlebe im öffentlichen Bauen sehr viel Überforderung, ja, sehr viel Unverständnis. Und wenn ich mir einfach vornehme, ich gehe wertschätzend mit allen Akteuren um, also mir ist da jeder gleich viel lieb, ich brauche die Poliere und ich brauche die Monteure, die nachts rauskommen und mir einen Wasserrohrbruch machen. Und wenn ich wertschätzend, ich brauche auch die Kommunalpolitik, ich brauche auch die Anlieger, ich brauche auch die Genehmigungsbehörden. Und ein Satz ist wertschätzend umgehen. Und wenn nicht wertschätzend miteinander umgegangen wird, dann versuche ich auch, das sichtbar zu machen und zu sagen, stopp, neu. Ja, oder lasst uns irgendwie einen anderen Ansatz finden. Und das Zweite, was auch für junge Leute ein echter Hochmotivator ist, ist einfach die Freude. Ja, also Bauen ist etwas Hochsinnvolles. Ja, ein Mensch ist total stolz, wenn er sagt, ich habe hier die Innenstadt oder ich habe die Brücke oder den Teil hier mitgebaut. Ne, und wir können eigentlich viel selbstbewusster sein. Also Klimaschutz, Umweltschutz machen wir im Tiefbau doch schon seit Jahrzehnten. Ja, und es wird leider alles so als selbstverständlich vorausgesetzt. Naja, da ist, und auch dieser Glasfaserausbau, das wird alles so, naja, das ist, scheitert an dem dummen Tiefbau. Ja, das ist eigentlich, wir brauchen ganz schnell einen Return of Invest und der dumme Tiefbau, der verhindert jetzt, dass das alles schneller geht. Ja, aber das ist nicht wertschätzend. Und wenn wir, der Schlüssel ist eigentlich, wenn man mit Wertschätzung und Freude diese Dinge anpackt und auch eine gewisse Leichtigkeit da reinbringt, ja, nicht, dass das alles so schwer ist, dann kann man da einen Einstieg finden. Der Martin hat eben gesagt, diese Experten, ich unterscheide immer junge Experten, Bronze, Silber, Gold und Diamantexperten. Ich sage, einer, der in der Blüte seines Berufslebens ist und dann Wassermeister in so einer Verbandsgemeinde, der hat ja auch unheimlich viel Wissen. Das ist ein echter Goldexperte. Und das Besondere ist, wenn der in Ruhestand geht, dann hat er dieses Wissen immer noch. Ja? Und ich habe versucht, auf unserer Plattform zu sagen, also von dein ganzes Berufsleben bist du ein wertvolles, auch kostenfreies Mitglied in dieser Gemeinschaft. Ja, ich habe einen Wassermeister in Bingen gehabt am Rhein, der hat gesagt, ich habe das System vom Bäcker verstanden, da mit dem Local Excel. Ich habe seit 2 Jahren ein Smartphone. Da habe ich 200 wichtige Bilder drauf, wo ich als Wasserwerk ein PVC-Rohr gelegt habe, damit das Rathaus Glasfaser bekam. Ja, das ist hier drauf und sonst nirgendwo. Dem Bäcker gebe ich das jetzt. Und das Interessante ist, und dann haben wir daraus Baupunkte gemacht. Das ist also das Wissen, das sind die Bilder von dem Wassermeister mit dem Namen X. Und dann ist der in Ruhestand gegangen und dann hat der gesagt, oh, ich würde aber noch ein bisschen gerne mitbringen. Und immer wenn in seinem alten Bezirk in Bingen ein Baupunkt gemacht wird, dann kriegt er eine E-Mail. Das kann so eine Plattform leisten. Ja? Und dann sagt er, ach, wenn ihr da bohrt, dann denkt doch da dran. Ja, da ist der Weinkeller halb in der Straße oder sowas. Und ich liebe, das ist Wertschätzung. Ja, und du kriegst dieses Wissen, indem du die wertschätzt. Wenn du rausgehst, jeder ist ersetzbar. Ja, du kannst sogar noch in Vorruhestand gehen. Das ist nicht wertschätzend. Ja, der Mensch will sinnvolle Dinge machen. Und wenn du den hier, Und dann bekommst du auch dieses Wissen. Und da gibt es immer mehr Formen, das zu machen. Ich mache ab hier an der Lorelei habe ich mit dem Werkleiter, das ist auch so ein Goldexperte, da habe ich einfach Interviews gemacht und hier, genau wie ihr es macht, so mit Zoom-Video-Aufzeichnungen und habe mal gesagt, erzähl mal, wie funktioniert das in Braubach? Wie funktioniert die Wasserversorgung? Der hat mir Geschichten erzählt, die sind so viel Geld wert, ja, dass der, wenn du im Rhein die Sandbank siehst, dann musst du den Brunnen dazu machen, ja, oder hier liegt das Kabel von dem und dem Industriebetrieb, das ist nirgendwo dokumentiert, oder die Marxburg, die hat die Trinkwasserversorgung ab dann privat und man denkt immer, das wäre alles so abgesichert, das ist es aber nicht, das ist oft nur in Köpfen und in irgendwelchen Akten und das, deswegen ist es einfach eine dringende Notwendigkeit, dass man mit die Schnittstelle zu den Menschen findet.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Also ich finde ja dieses Zitat, Christian kennt es ja auch, ich glaube von Telefonica-CEO, dieses Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, ich glaube von ihm war es, sehr, sehr hochtrabendes Zitat, runtergebrochen auf die alltägliche Praxis. Daten ist das Gold des 21. Jahrhunderts und vielleicht kann sich auch das ein oder andere Bauunternehmen überlegen, ob man nicht auch daraus zum einen natürlich einen volkswirtschaftlichen Mehrwert schafft, aber vielleicht auch einen persönlichen, ja, finanziellen, vielleicht auch Geschäftsfelderweiterung. Ne? Also wenn ich muss ja nicht zwingend alle meine Baufotos verschenken. Nein. Ich kann ja zum Beispiel sagen, auf welcher Plattform auch immer, zum Beispiel jetzt bei dir, Markus, ich habe dort gebaut. Und wenn du darüber mehr wissen willst, dann schreibst du mich an und ich verkaufe, genau, dir ein Foto für x Euro. Ja. Und dann ist das erstmal für den Baumensch, der dieses Bauen so liebt, wie ich es auch tue, komisch zu sagen, ich mache mit was anderem Geld als mit dem Bauen.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt, die Jungs im Silicon Valley, die nehmen wir immer mal als furchtbar abgenudelte Beispiele. Am Anfang haben die bei Google, die Jungs, gedacht, wir wollen eine Suchmaschine machen. Dass sie dann auf Basis dieser Daten irgendwann was ganz anderes verkaufen können, ja, hätten die auch nicht gedacht. Die haben ihr Geschäftsfeld erweitert. Also viele denken jetzt, Google war schon immer so, wie es jetzt ist. Nee, die waren am Anfang auch mal eine Baufirma, die nur gebaut hat. Die waren eine Suchmaschine, die nur gesucht hat. Aber vielleicht schafft man sich auch weitere Geschäftsfelder, zum Beispiel durch das Wissen, was man hat. Und eine Baufirma, Christian sagt es immer, die Baufirmen bauen unsere Lebensumgebung. Es gibt kaum eine Industrie, die so viel über unsere Lebensumgebung weiß wie die, ja, Bauwirtschaft.
Und Leitungstiefbau ist ein regionales Projektgeschäft.
Also ich würde da gerne auch noch mal ansetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen, wenn wir von Datengold sprechen, ich glaube, das fängt im Unternehmen an. Ja, also ich sag mal, selbst im kleinsten Unternehmen ist manchmal das Wissen nicht verfügbar für alle. Ja, da weiß manchmal der Heizungsbaumeister, welche Heizung er eingebaut hat, und der Geselle, der auf die Baustelle fährt oder zum Kunden fährt, der hat nur noch die Hälfte des Wissens, weil die Daten nicht weitergegeben werden. Da fängt das an, im ganz Kleinen. Also ich glaube, jedes Unternehmen, jeder Unternehmer sollte wirklich mal bildlich gesprochen seinen Keller durchforsten und überlegen, welche Daten haben wir denn eigentlich schon, ja, heute? Ja, geschweige denn derer, die wir noch sinnvollerweise erheben. Was machen wir denn heute mit und aus den Daten, die wir haben? Und können wir nicht einerseits in dem Geschäftsmodell, wo wir unterwegs sind, viel besser mit den Daten umgehen? Da würde ich mal sagen, das wäre die Pflichtübung. Das müsste eigentlich jeder erstmal hinbekommen, unternehmensintern. Zweiter Schritt, auch darüber hinaus, die Beispiele, die du eben geschildert hast, finde ich ganz, ganz toll dafür. Und darüber hinaus dann, welche Daten könnten wir noch nutzen oder gebrauchen oder welche Daten könnten wir noch irgendwo erheben mit dem, was wir machen, was wir heute noch nicht machen, um in Zukunft dann eben noch besser zu werden und darauf aufzubauen. Und ich glaube, da sind wir wieder beim menschlichen Faktor. Das müssen wir richtig benennen. Du hast das vorhin so schön gesagt. Wenn ich das Wort BIM erwähne, dann geht bei einigen schon der Rollladen runter. Manchmal müssen wir die Dinge einfach nur etwas cleverer benennen. Ja, wenn wir sagen, wir gehen intelligent und clever mit den Daten um und am Ende verdienst du damit auch mehr, dann wird dir jemand sagen, das ist eine gute Idee, das sollten wir tun. Kriegt das Kind einen Namen, der vielleicht etwas sperrig ist, dann werden schon alle wieder vorsichtig. Also wir müssen manchmal die ganz einfachen Dinge auch mal tun und machen und dann den nächsten Schritt gehen und nicht am Hochtrabenden scheitern. Also auch Google wäre, glaube ich, heute nicht am Markt, wenn man gleich ausgefuchste Werbekonzepte oder Autoentwicklungen oder Satelliten oder sonstige Dinge angefangen hätte. Die haben erstmal das mit der Suchmaschine hingekriegt und dann haben sich die Dinge weiterentwickelt. Dann sind die aber dran geblieben. Ja. Und haben nicht gesagt, das interessiert mich ja nicht eigentlich, was die Leute mit den Daten machen, die sie hier suchen. Das ist ja nicht unser Geschäftsmodell, sondern dann sind die aufgewacht und haben gemerkt, Moment mal, vielleicht kann man damit ja noch viel mehr machen, als sie nur zu finden. Ja, also der Markus sucht was und Google hätte gesagt, das interessiert mich jetzt nicht, was der sucht. Doch, mich interessiert, warum suchst du auf der Kreuzung dort in dem 2 Meter tiefen Loch nach irgendeiner Leitung? Da kann ich doch verstehen, was du da machst und vielleicht hat das einen Bezug zu dem, was ich mache oder was ich machen möchte. Und dann muss der Kontakt her.
Ja, also meine Vision ist, dass zukünftig keiner mehr im öffentlichen Bereich eine Baugrube macht, ohne auf Local Expert geguckt zu haben, hat da nicht schon mal einer ein Loch gemacht. Sollte ich mit dem vielleicht mal reden, wenn der an derselben Stelle was gemacht hat. Ja, und das ist, kann einfach nicht dumm sein. Und ich habe ja eine Metadatenplattform. Ich will ja von einer Baustelle nicht alle 500 Bilder, die der gemacht hat, sondern ich will 1-2 entscheidende Bilder, vielleicht wo ein wo irgendeine besondere Zusatzinformation ist und vor allen Dingen die Metadateninformationen. Ich habe Bilder. Ja, und, genau. Und deswegen ist das auch nicht viel Aufwand, auf so einer Plattform zu sagen, hier von der Stelle, wenn du da baust, da habe ich Ahnung. Und immer mehr Baufirmen oder auch Ingenieurbüros oder Gutachter verstehen, dass das ja eine punktuelle Werbung ist. An dieser Stelle bewerbe ich mich um die Folgeunterhaltungsmaßnahmen oder die Folgeplanung. Und das sind so Digitalisierungsideen, ja, die man leicht umsetzen kann. Da ist das gar kein großer Aufwand. Und wenn man, ich filtere daran immer die Leute, die mit mir über die Plattform reden wollen, die sind innovativ, die sind aufgeschlossen. Ja, die wollen auch mal, wagen mal etwas. Und dann sind das oft auch sehr gute Kunden für mich im Bauen, weil die dann auch zugänglich sind für neue Methodik wie BIM oder so weiter. Ne? Macht mir
hier Spaß. Du verkörperst ja mit deinem eigenen Geschäftsmodell, wenn man es mal so nennt, auch das, was eigentlich möglich ist. Ja, aus der Tradition und der Historie heraus oder auf dem Fundament dessen, was da ist, einfach neue Wege denken und neue Wege ausprobieren und sich da hineintasten und sehen, kann ich mit dem, was ich tue und weiß und mache, nicht irgendwie noch etwas Besseres machen. Ja, und ein Nebenprodukt ist, dass man am Ende möglicherweise damit auch noch Geld verdient, aber am Anfang steht ja immer erstmal die Idee. Und ich finde es auch interessant, du bist ja auch im Thema Weiterbildung tätig. Das ist ja ein Thema, das mir auch sehr nahe liegt. Nach unserem Gespräch bis jetzt ist mir ja klar, das ist eigentlich eine zwingende Folge auch des Gedankens, Wissen weiterzugeben und zu vermitteln. Kannst du uns da nochmal ein Stück weit mitnehmen, was du da machst und wie das entstanden ist und wo das vielleicht auch hingeht, das Ganze?
Ja, also sehr gerne. Also ich habe einfach gelernt, wir sind mittlerweile 50 Mitarbeiter, dass wir am schnellsten lernen, wenn wir Inhouse-Schulungen machen. Ja, wenn ich einen auf ein Seminar schicke, dann kommen einzelne Ideen, die wirken auch in einem Umfeld, aber es ist sehr träge. Wenn wir aber eine Inhouse-Schulung zur VOB, zu BIM oder sowas machen, dann setzen wir am nächsten Tag um, weil ja alle auf demselben Stand sind. Und dann kam irgendwann die Idee, nachdem ich das so 2009 angefangen hatte, sagten meine Kunden, können wir nicht dazukommen? Ja, wir müssen aber was bezahlen, sonst ist das nicht in Ordnung. Also wir müssen, und da, so ist dann die Infrastrukturakademie entstanden. Und ich versuche das immer sehr konkret zu machen. Was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt mit BIM beschäftige? Ja, die Bauabrechnung wird einfach. Um Gottes Willen, die Bauabrechnung. Das wird ja immer schlimmer. Die Kostentrennung, die man bei einer Baustelle macht. Wir sagen oft, wenn wir so eine Innenstadt bauen, dann bauen wir vielleicht 1-2 Jahre, aber wir brauchen noch 2 Jahre, um die ganzen Rechnungen zu prüfen und auseinanderzutrennen. Und BIM, ich bin nur in BIM eingestiegen, um das zu machen, um die Bauabrechnung zu vereinfachen. Und wenn ich das so übersetze und auf einer Musterbaustelle das jetzt präsentiere, ich habe jetzt mit der Infrastrukturakademie eine Musterbaustelle am 24. und 25. Juni hier am Meckenheimer Kreuz in der Grafschaft. Und diese konkreten Dinge, die führen zu regionaler Veränderung. Ja? Oder dann haben wir jetzt vor, eine Starkregenwerkstatt zu machen. Starkregen ist ein hochemotionales Thema im Ingenieurwesen. Und wir müssen aber auch den Leuten immer beibringen, hier, du hast auch eine Eigenverantwortung, du hast auch für dein Objekt selber zu suchen. Und da sind die Leute oft so hilflos. Und deswegen machen wir in der Infrastrukturakademie eine Starkregenwerkstatt im Oktober mit einer kleinen Bürgermesse an der Abfahrt Niederzissen an der A61. Oder wir machen einen Trinkwassertag, wo ich diese lokalen Experten einfach zusammenbringe. Und dann hatte ich einen Trinkwassertag, da hat ein Wassermeister berichtet aus Kreuztal, nicht weit von dir, Martin, wie er 7000 Leute 7 Tage nicht mit Wasser versorgen konnte. Ja, und der größte Engpass, den er hatte, war, er musste jeden Abend in die WDR-Lokalzeit. Und er war aber der einzigste Wissensträger. Ja, so, und ich versuche Veränderung und Transformation, Komplexität gemeinsam so aufzulösen. Und da hilft die Infrastrukturakademie ganz besonders. Und das Tolle ist immer, man denkt immer, wenn man jetzt so Schulungsveranstaltungen macht, wie eine Starkregenwerkstatt oder so eine BIM-Musterbaustelle, ja, da bringt man den Leuten etwas bei. Aber letztendlich lerne ich auch unheimlich viel Neues und die fehlenden kleinen Mosaiksteine. Und deswegen macht es mir auch so unendlich viel Freude. Das muss ich gar nicht rechnen, sondern das ist eigentlich die Ideenschmiede für alles andere. Und dann brauche ich oft nur einen Anstoß zu geben, red doch mal mit dem oder mach doch hier mal eine BIM-Basic-Schulung oder guck dir doch das mal einen halben Tag an. Und wenn dann ist durch dieses Engagement und durch dieses gemeinsame Lernen ist dann ein Vertrauen entstanden, dass ich die immer wieder positive Erfahrung gemacht habe, dass Leute sich verändern wollen und diese Veränderung dann auch angstfrei angehen.
Du hast vorhin ja auch nochmal gesagt, dass Wissen muss eben geteilt werden und es muss auch Spaß machen. Und ich glaube, das sind diese Punkte. Ich glaube, wir leiden manchmal hier in Deutschland so unter dieser Angst, wenn ich Wissen weggebe, dann verliere ich etwas. Und was geschildert hast und erst recht, wenn ich es umsonst auch noch weggebe, das Gegenteil ist ja richtig. Also es ist immer ein Austausch. Ja, also wir alle beschäftigen uns ja mit der Weitergabe von Wissen und man profitiert immer selber, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt und bekommt im Grunde genommen mehr in Return zurück. Und so entstehen Netzwerke, so entstehen neue Ideen, so entsteht auch Innovation. Vor allen Dingen aber eben nicht nur abstrakt, sondern konkret im konkreten Anwendungsfall. Und ich finde es ein ganz wunderbares Beispiel. Du hast jetzt ja auch so verschiedene Bereiche, in die du dich hinein auch entwickelt hast, geschildert, die zeigen, das kann eigentlich jeder, der sich mal hinsetzt und nachdenkt und sagt, ich sitze in Hamburg, in Berlin, in München, das ist ein regionales Thema. Ich könnte vielleicht auch sogar mal den Markus Becker anrufen und mal fragen, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie hat das angefangen? Meine Situation ist so und so. Um das dann in seiner Region, auf seinen Betrieb, auf seine konkrete Situation eben auch anzuwenden und damit dann entsprechend zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ja,
Machen. Das ist alles keine Hexerei. Und ich habe gemerkt, Teilen hat eine riesengroße Rendite. Ja, also wenn ich bin ja ein Ingenieurbüro, ich vertrete ja den Auftraggeber. Und es gibt ja so 3 große Vorurteile im öffentlichen Bauen. Das erste, die öffentliche Hand, die will am liebsten in Ruhe gelassen werden. Ja, also ja, du kriegst die nicht in Bewegung. Vorurteil. Ja, zweitens, das Ingenieurbüro kriegt sowieso zu viel Geld. Ja, die HAI ist sowieso maßlos überzogen. Ja. Dritter Vorurteil ist, die Baufirmen wollen dich über den Tisch ziehen. Ja, irgendwie, auch manchmal merkst du es gar nicht. Ja, und das ist ja so, da sind wir ja Weltmeister in einer hochgepflegten Misstrauenskultur. Und das ist so eine Riesenbremse, dieses Wort des konfrontativen Vertragsmanagements. Ich versuche das so zu gestalten, hier kriege ich dich. Ne? Und das macht keine Freude. Da findest du auch keine jungen Leute für. Ja, du hast so einen Bauleiter sofort verbrannt, wenn du den in so ein Gemetzel da schickst. Wenn du dem aber sagst, hier, lass uns mal über wertvolle Daten nachdenken, lass uns mal über clevere Schnittstellen nachdenken, lass uns mal über Vereinfachungen bei der Bauabrechnung, dann ist dieses Teilen und dieses Hineingehen in die Innovation, das hat dann eine Wahnsinnsrendite, weil du keine Probleme hast, Leute zu finden, weil du einen Sog erzeugst, Freude erzeugt einen Sog, Druck erzeugt immer Gegendruck.
Also da vielleicht auch mal aus der Praxis, Markus, sprichst du mir aus dem Herzen. Wir sind ja im Bauwesen eine der wenigen Branchen, die nicht so gut hüten wie unser Budget als Geheimnis. Ne? Also wenn unser einer ins Autohaus geht, egal ob jetzt bei BMW, VW, Mercedes, wo auch immer hin, dann fragt der Verkäufer zuerst, was wollen sie denn ausgeben? Also wollen sie einen Golf, einen Passat oder eine S-Klasse? Also da fragt er ja, wie ist ihr Budget? Ja? Und das ist beim Küchenhaus so, das ist beim Autokauf so, dass wenn du ein Sofa oder ein Bett kaufst, überall gehen wir als Kunden und sagen, ja, also das Bett, mehr als 2.000 ist nicht drin. So. Im Bauen wird das Budget seitens der Auftraggeber total verheimlicht. Und ich habe einmal ein Bauprojekt gehabt, wo ich vom Projektleiter des Auftraggebers gesagt bekommen habe, so und so ist mein Projektbudget. Das war ein so angenehmes Bauen, weil ich wusste, wir bauen fair miteinander. Der hat keine Probleme, solange wir es schaffen, im Projektbudget zu haben. Aber wir müssen uns bis dahin nicht um jeden Euro hin und her eseln, sondern am Ende muss es passen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man dieses Konfrontative wegnimmt über dieses Geldthema. Weil eigentlich alle, die da sitzen und stehen, haben ja eigentlich Spaß am Bauen. Sonst hätten sie es nicht gelernt, studiert oder gemacht. Und wenn die dann, sag ich mal, mit diesem Thema Konfrontation über das Finanzielle immer belastet werden, ich glaube, da ist zum Beispiel ein Satz vielleicht mal offen, Budgets zu kommunizieren. Da sind wir, glaube ich, immer ein bisschen geheimniskrämermäßig unterwegs. Und nochmal kurz zum Thema Weiterbildung und Wissen teilen. Ich glaube, das ist gerade für die deutsche Bauindustrie besonders wichtig. Weil ich glaube, wir haben einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil, auch wenn wir ein paar Wettbewerbsnachteile haben im Vergleich zum Ausland mit vielleicht hohen Löhnen, hohen Nebenkosten und so weiter. Wir haben ein verdammt hohes Potenzial bei den Leuten. Also ich glaube, ja, es gibt wenig Länder, die so hohes ingenieurmäßiges, aber auch Facharbeiter, also die Facharbeiter, die Monteure, ja, aufgrund unseres dualen Ausbildungswesens haben wir da einen riesen Fundus an Know-how von Meistern über Handwerker, über Ingenieure, Poliere. Und ich glaube, nur damit können wir als deutsche Bauwirtschaft wuchern, dass wir einfach, glaube ich, mit die besten Leute haben. Die müssen wir dann auch weiterbilden und die Leute müssen untereinander und miteinander reden. Weil ich glaube immer, jeder wird dadurch nur cleverer, wenn die miteinander reden.
Ja. Wir können uns den Luxus, dass wir dieses hohe Potenzial sozusagen aber nicht voll ausschöpfen, eben nicht leisten. Und wir haben jetzt viele Punkte gestreift und hier diskutiert, die eigentlich eben Ansatzpunkte sind, um mehr rauszuholen aus diesem Potenzial. Ich glaube, also Freude ist sicherlich ein ganz wichtiger, denn dieser Spaß am Bauen, am Gestalten, wirklich am Gestalten unserer Lebenswelt der Zukunft ist etwas wahnsinnig Faszinierendes. Vielleicht nicht für jeden, aber doch für sehr viele eine spannende Sache. Aber wenn ich ein Projekt mit dem Ziel anfange, wie kann ich am Ende den anderen über Nachträge noch über den Tisch ziehen? Und wie hole ich den im Rechtsstreit möglicherweise dann noch irgendwie von den Füßen? Dann ist das eine ungesunde Kultur. Und das Interessante, Martin, ist eigentlich, alle, mit denen wir auch sprechen, unabhängig jetzt auch von unserem Podcast hier, sagen ja eigentlich, dass sie das überhaupt nicht gut finden. Also ich habe noch kaum einen getroffen, obwohl es alles Beteiligte dieses Prozesses sind, der gesagt hat, das finde ich total gut. Also ich finde das total richtig, dass wir genauso miteinander umgehen. Also ich glaube, die Zeit ist wirklich reif, dort einen Paradigmenwechsel einzuleiten und zu sagen, auch mit der Ressource Nerven und Spaß und Lust sollten wir schonender umgehen und uns lieber zusammen mit unserer Energie einem Projektproblem, eine Herausforderung stellen und eine Lösung gemeinsam finden, die dann eben, wie Markus das auch ja gesagt hat, für alle Beteiligten auch einen Mehrwert bringt. Ja, also was habe ich von einem Projekt, wo ich irgendwie 1% mehr als die Gegenseite verdient oder der andere verdient, wenn der hinterher nie wieder mit mir arbeiten will oder im nächsten Projekt versucht, sich das zurückzuholen. Also das ist ein ganz ungesunder Kreislauf, der da stattfindet. Also ein bisschen leben und leben lassen und das mit Offenheit von Anfang an ist, glaube ich, etwas, das man sich auch in anderen Branchen abschauen kann, wo wir eben offener über Geld, über Budgets reden und einfach dann auch uns entsprechend drauf einstellen und auch offen drüber reden und sagen, du musst auch einen Euro daran verdienen, sonst kannst du es ja nicht machen. Ja, aber es ist eben ungesund zu sagen, die Bausumme sind 1 Million und hinterher sind es 2,5. Das ist einfach keine gesunde Zusammenarbeit.
Ja, in eurem Podcast hat der Leupertz, habt ihr ihn ja gefragt, was würden sie denn machen? Und dann hat er ja so toll gesagt, ich würde meine Leute in Baukommunikation schulen. Ja, das machen wir auch schon seit Jahren. Und warum macht man Baukommunikation? Weil man dann Konflikte verhindert und besser kommuniziert, eine klarere Beziehung aufbaut und Vertrauen aufbaut. Ja, ist ja nicht jeder in der Lage, die Komplexität jetzt da in Worte zu fassen oder seine Hilflosigkeit so zum Ausdruck zu bringen. Es ist entscheidend, dass bei einem Projekt alle auf ein Projektziel hinarbeiten, eine Projektmannschaft entsteht. Wenn aber 3 Einzelakteure da stehen, die gegeneinander Interesse haben, ein Auftraggeber, ein Plan und eine Baufirma, dann wird das nichts. Ja, das kann man von Anfang an schon sagen. Das ist reine Theorie. Ja, und wir brauchen keine Perfektion von Prozessen. Wir brauchen Klugheit, wie wir Komplexität auflösen miteinander. Ja, das, und wir brauchen Leute, die die nötige Kontextkompetenz haben. Ich zitiere da immer Wolf Lotter, der das Buch Zusammenhänge geschrieben hat. Und der sagt, eigentlich sind wir im Bau auch alles Wissensarbeiter. Ja, wir sprechen das nur nicht so aus. Ja. Und das ist eigentlich diese große Chance und auch was mich total fasziniert, dass wir wieder zusammen, wir sind regionale, lokale Experten. Es gehen nicht die Ingenieurbüros zu ihrer Kammer, die Kommunen und Netzeigentümer zu ihren Verbänden, ja, oder die Planer, die Baufirmen zu ihren, sondern wir sind regional für eine gewisse Infrastruktur verantwortlich. Und diese Krisen hier, wie da in Kreuztal, oder wo Wasser für 7.000 ausfällt, oder auch das sind eigentlich Krisen, wo ja nur diese regionale Gemeinschaft die nachher lösen kann. Kann ja kein Landrat nachher sagen, jetzt hier, ich schicke jetzt eine Truppe, die machen euch das Wasser. Deswegen haben wir eine regionale Verantwortung für die kritische Infrastruktur, ja, und müssen die mit gemeinsam lösen. Und das muss wieder mehr wertgeschätzt und auch mehr sichtbar werden. Ja. Deswegen ist das total spannend, Tiefbauingenieur zu werden.
Das ist wirklich nochmal auch ein guter Punkt. Ich kann dem wirklich an der Stelle auch nur beipflichten. Bin bei vielen meiner Kunden, ja, mit den Führungskräften zusammen, da geht es eigentlich immer um Kommunikation, um Führungsthemen. Das sind neben allen technischen Dingen, die da auch eine Rolle spielen mögen, aber es sind immer die Schlüsselfragen, zu denen man sich austauscht, zu denen man sich Fragen stellt, wie mache ich das? Das sind die viel schwierigeren Probleme zu lösen. Und ich sehe das genauso, dass die Aufgabe von Unternehmern und Unternehmen und Führungskräften hier ist eben auch, ihre Organisationen so zu schulen, so auszurichten, dass sie eben bereit und in der Lage sind, miteinander konstruktiv zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Zielsetzungen dann eben auch zu finden. Und wenn man das schafft am Anfang von Projekten und das eben auch konkret macht in kleineren und größeren Projekten, dann macht es auch mehr Spaß und in der Regel wird es am Ende wirtschaftlich auch erfolgreicher.
Ja. Also ich glaube, wir haben auch mit Blick auf die Zeit eine sehr, sehr spannende Reise durch viele Themen, wo wir, glaube ich, alleine zu BIM im kommunalen Tiefbau nochmal eine eigene Folge machen können. Vieles gestreift. Für mich das Wichtigste ist eigentlich die Botschaft: Spaß und Freude am Bauen, Wertschätzung untereinander, aber auch für die Bauwirtschaft ist für mich ganz wichtig. Nur die kleine Anekdote, mein Vater ist ja auch im Bereich des Energie- und Wasserversorgungs tätig und dann haben die mal in einem Hochbehälter Lehrerinnen und Lehrern gezeigt, was alles passieren muss, bis das Wasser bei denen aus dem Wasserhahn kommt. Und da sind denen Schuppen von den Augen gefallen, was da alles an Know-how und Technik auch hintersteckt. Und ich glaube, das ist ein gesamtbevölkerungsmäßiges Thema, das, glaube ich, einfach die Arbeit von den Baufirmen, von den Planern, aber auch von den Kommunen und Behörden gar nicht so sichtbar ist wie jetzt eine blinkende Reklame irgendwo auch in der Hauptstraße, sondern einfach auch die Wertschätzung für die Tätigkeit der gesamten Bauwelt. Also da nehme ich auch Planer und Baufirmen mit ein, aber auch Auftraggeber. Also Wertschätzung untereinander und Wertschätzung für das, was die Bauwirtschaft schafft, ist für mich so eine Kernbotschaft auch von der heutigen Gesprächsrunde.
Ich finde das ganz toll. Markus, möchte mich auch nochmal bedanken, dass du auch viele deiner praktischen Fälle, Gedanken und Erfahrungen hier einfach auch sichtbar machst und auch anderen hier zur Verfügung stellst durch dieses Gespräch. Und ich freue mich eigentlich, das ist ja auch unser Ziel, möglicherweise unseren Hörern die ein oder andere Idee mitzugeben, wie sie selber anfangen können, Dinge anders zu machen und zu verändern. Und Transformation ist am Ende immer das, was ich bei mir selber beginne und was sich dann auf andere überträgt. Und ich glaube, deine Freude am Machen und Umsetzen, die ist hier sehr doll rübergekommen und die ist positiv ansteckend. Muss man in der heutigen Zeit vorsichtig sein mit solchen Formulierungen, aber wirklich im positiven Sinne anstecken. Und ich wünsche mir, dass da viele der Hörer einfach anfangen, in ihrem Bereich, in ihren Einflussmöglichkeiten zu handeln und vom Kleinen sich nicht abschrecken lassen, sondern genau das Kleine konkret machen, Freude dran haben und dann damit wachsen. Vielen, vielen Dank, Markus.
Ja, ich bedanke mich auch. Also wenn die drei Begriffe hängen bleiben, Wertschätzung, Freude und der letzte ist dranbleiben, dann freue ich mich sehr darüber. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und vielen Dank. Macht weiter so.
Markus, vielen Dank.
Vielen Dank, Markus.
Vielen Dank für die Hörer.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.